RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Die russische Regierung feiert heute den 9. Mai, Tag des Sieges über Hitler-Deutschland vor 77 Jahren. Es soll aber generell eine Großdemonstration der Macht werden. Stichwort Krieg gegen die Ukraine. So wollen die russischen Streitkräfte auch in der ukrainischen Stadt Mariupol eine Siegesfeier abhalten, obwohl sie die völlig zerstörte Stadt noch gar nicht erobert haben. Katrin Göring-Eckardt, grüne Bundestagsvizepräsidentin, war bis gestern gar nicht weit weg von der Ukraine. Sie war im Nachbarland Moldau. Jetzt habe ich sie am frühen Morgen in Berlin am Telefon. Guten Morgen, Frau Göring-Eckardt.
Schönen guten Morgen, ich grüße Sie.
Moldau ist vom Krieg vor allem deswegen betroffen, weil das kleine arme Land ungeheuer viele Flüchtlinge aufgenommen hat. Wie ist denn deren Lage?
Also erstmal muss man sagen, dass dieses kleine Land, was ja auch ein sehr, sehr, sehr armes Land ist, mit den beiden Frauen an der Spitze alles dafür tut, dass die Flüchtlinge gut untergebracht sind, dass sie Hilfe bekommen. An der Grenze bin ich gewesen, habe mich dort übrigens auch mit der ukrainischen Seite getroffen im Grenzgebiet, um mit Menschen zu reden, die dafür verantwortlich sind, was in Odessa gerade passiert mit der Militärführung und mit der Zivilführung. Aber was man dort sieht, wie zugewandt, wie gut organisiert mit den Geflüchteten umgegangen wird, die in einer schrecklichen Situation dorthin kommen, das hat mich schon sehr beeindruckt.
Ich will gleich noch mal reden über, was da an der Grenze zur Ukraine passiert. Mhm. Aber noch eine Frage zu den Flüchtlingen. Es sollten doch Hilfsflüge aus Moldau und Rumänien organisiert werden. Läuft das?
Ja, das läuft. Ich bin auch in einem Flüchtlingslager gewesen, wo die Flüge zusammengestellt werden. Man muss ja wissen, dass das sehr unterschiedlich ist. Es wollen viele nach Europa, davon viele nach Deutschland, was sicherlich auch mit dem Besuch von Annalena Baerbock zu tun hat, die als Erste gesagt hat, die Situation hier kann nicht so bleiben, wir müssen da helfen. Und andere wollen gern in Moldau bleiben oder eben auch in Rumänien bleiben, ganz in der Nähe ihrer Heimat, um ja zu wissen, ich kann jederzeit zurückgehen. Manche versuchen auch parallel noch ältere Familienmitglieder zu unterstützen. Und in Moldau sprechen natürlich auch viele Russisch. Und deswegen ist das für manche auch der Ort, gern zu bleiben. Aber die Flüge sind voll und die Flüge gehen nach Deutschland und in die anderen europäischen Länder.
Muss Deutschland, muss Europa dieses ärmste Land Europas noch stärker unterstützen?
Definitiv. Also nicht nur bei den Geflüchteten, sondern auch bei den anderen Fragen, die damit zusammenhängen. Die Energiefrage zum Beispiel. Es gibt eine 100-prozentige Abhängigkeit von russischem Gas. Und das ist natürlich in der Situation, in der wir jetzt gemeinsam sind, ein riesiges Problem. Das Land ist nach der Verfassung neutral, aber bekennt sich zu westlichen, zu europäischen Werten. Und deswegen ist es extrem wichtig, dafür zu sorgen, dass diese Abhängigkeit nicht mehr so weitergeht, dass man dafür sorgt, dass ja das, was für uns schon fast selbstverständlich ist, dass der Weg in Richtung erneuerbare Energien geht, Energieeffizienz etc. Das sind wirklich zentrale Fragen in diesem Land und dafür braucht es Hilfe.
Ja, mit der Neutralität für Moldau ist das aber nicht so einfach, denn in Transnistrien, dem moldawischen Grenzgebiet zur Ukraine, sind russische Soldaten stationiert und die sollen sich für den Kampf vorbereiten, berichtet das ukrainische Militär. Was haben Sie davon mitbekommen?
Dort hat es auch einige Explosionen ja gegeben und ich habe mit einigen Menschen geredet, die sich sehr, sehr gut auskennen. Und wie gesagt, ich habe auch mit den Verantwortlichen aus Odessa und der Region Odessa gesprochen. Und das macht schon allen sehr viel Sorge, dieses kleine Stückchen Land, was zu Moldau gehört, aber gleichzeitig unter russischer Einflussnahme steht, ist natürlich ein Unruheherd. Und es gibt in Moldau jedenfalls viele, die sich Sorgen machen, dass der Krieg auch auf dieses Land übergreifen könnte.
Und was haben Sie für ein Gefühl oder was haben Sie gesehen? Steht das bevor?
Im Moment würde ich sagen, das nein. Aber da wir, und es macht auch wenig Sinn eigentlich, aber da wir wissen, dass Putin viele Dinge macht, die wenig Sinn machen, ist es natürlich nicht einfach, kann man nicht einfach mit dem Schulterzucken sagen, wird schon nicht passieren, sondern die Situation für Transnistrien, in Transnistrien über das, was in Moldau passiert, ist eine sehr, sehr angespannte Situation. Und es ist, wir wissen ja, dass der Hafen zu ist. Mhm. Und das bedeutet halt auf der anderen Seite für die Welt etwas Zentrales, nämlich dass die Getreidevorräte, die dort insbesondere für das Welternährungsprogramm lagern, nicht nach draußen können. Und das ist ein Riesenthema, ein Riesenproblem, weil sich, man glaubt es kaum, diejenigen, die unter Beschuss stehen in Odessa gerade, Gedanken darüber machen, wie es gelingen kann, das Welternährungsprogramm weiterhin zu unterstützen. Und das ist ein weiterer riesiger Konfliktpunkt.
Vielen Dank für Ihre Schilderungen aus Moldau, Frau Göring-Eckardt.
Ich bedanke mich herzlich. Auf Wiedersehen.
Russland feiert heute, am 9. Mai, den Sieg über Nazi-Deutschland. Den Sieg der Sowjetunion. Tausende Soldaten marschierten am Vormittag über den Roten Platz, gefolgt von Panzern, gepanzerten Fahrzeugen und Raketenwerfern. Das mitten im Krieg gegen die Ukraine oder, wie der Kreml sagt, in der militärischen Spezialoperation. Es soll eine Jubelveranstaltung werden, war es wohl auch. Proteste gab es keine. Die Opposition wird schon lange rigoros unterdrückt. Irina Scherbakowa ist Vorstandsmitglied der Menschenrechtsorganisation Memorial, die per Gerichtsbeschluss in Russland ja aufgelöst werden musste. Irina Scherbakowa lebt jetzt im Exil in Israel, ist aber gerade in Berlin und jetzt am Telefon. Ich grüße Sie, Frau Scherbakowa.
Ich grüße Sie.
Frau Scherbakowa, Proteste gab es heute nicht, jedenfalls nicht sichtbar. Memorial wollte trotzdem protestieren. Wie?
Naja, Proteste gibt es die ganze Zeit. Nun werden die Menschen sehr schnell festgenommen. Und es gibt ja schon 1000 Fälle und 1000 der Festnahmen, also seit Beginn also dieses Krieges, und man sucht nach verschiedenen Formen, und hier in Memorial Deutschland hat man so eine Website geschaffen, wo man wenigstens virtuell auf dem Roten Platz sein könnte, und dann sind schon Tausende und zigtausende dort stehen, also die gegen den, also diesen Krieg protestieren, aber es ist das, natürlich kann man das nicht vergleichen, also mit sozusagen realen Menschen, auch von Memorial, die also auch davor, also mit den dort mit den Plakaten gestanden haben und dann also festgenommen, zu Strafen verurteilt sind.
Frau Scherbakowa, virtueller Protest also im Internet, ist das für die Opposition in Russland inzwischen der einzige Weg, der überhaupt möglich ist?
Nein, nein, also das ist das natürlich nicht so. Das ist vielleicht nicht sichtbar, weil man zu Massendemonstrationen nicht kommt. Aber die Menschen leisten schon Widerstand, ja, natürlich, oder versuchen, ihre Arbeit fortzuführen. Ja, und allein schon die Feststellung, also von dem, was passiert, also eine Beschreibung der Repressalien und stellen das im Internet, das ist schon natürlich eine Form des Widerstandes, die also sehr wichtig ist.
Widerstand sagen Sie, aber Präsident Putin und sein Umfeld sitzen fest im Sattel und beherrschen auch derzeit die Öffentlichkeit. Hat die Opposition überhaupt eine Chance, da durchzudringen in Russland?
Na ja, also was natürlich offizielle Öffentlichkeit anbetrifft, das ist natürlich sehr, sehr schwierig. Aber man muss ja sagen, dass dieser Krieg keine Jubelung, also es war vielleicht, also wenn man so eine Parade gestaltet, das ist natürlich so, und viele Menschen irgendwie sind einverstanden und sind sozusagen Opfer dieser massiven Propaganda seit 10 Jahren geworden, aber das bedeutet nicht, dass die Menschen also diesen Krieg bejubeln. In Wirklichkeit ist die Stimmung bedrückt, natürlich, in vielerlei Hinsicht. Ja, und nicht umsonst hat man also irgendwie mit Angst darauf gewartet, ob vielleicht zur Mobilisierung kommt oder nicht, weil es kostet schon sehr viele Opfer.
Präsident Putin hat auf dem Roten Platz seine Rede gehalten. Zum einen hat er gesagt, dass eine Invasion des Westens gegen Russland in Vorbereitung sei, der man sich entgegenstelle. Und zum anderen müsse Russland den Schrecken eines globalen Krieges mit allen Mitteln verhindern. Wie klingt das in Ihren Ohren?
Naja, nun gut, das ist ja wie also so ständig von unserer Propaganda betriebene, wie die Wahrheit für die Lüge oder die Lüge für die Wahrheit dargestellt wird. Also das ist sozusagen also das Haupt Motto oder Hauptmotto der putinischen Propaganda. Und um diesen Krieg zu rechtfertigen und zu erklären, redete man ja die ganze Zeit. Also das war nur ein vorbeugender Krieg, sonst würde NATO angreifen und so. Und das sind ja natürlich absolute Lügen an die und das Sicherung. Und das ist eigentlich, es geht ja um die Sicherheit Russland. Das ist ja nur die Rechtfertigungsgeschichten, die leider natürlich wiederum durch Propaganda einen Anklang finden. Und eigentlich die Idee ist, solche Angst einzujagen, also der Bevölkerung, dass sie wirklich daran glauben und damit diesen Krieg, der eigentlich gar nicht so aussehen, gar nicht nach dem Sieg jetzt aussieht, doch zu rechtfertigen. Ja, aber das glaube ich, das ist die ganze Welt, also die ganze Welt glaubt nicht mehr daran. Und ich glaube, dass sehr bald in Russland auch immer weniger Menschen daran glauben werden.
Das also der Ausblick von Irina Scherbakowa von der Menschenrechtsorganisation Memorial in Russland. Sagt, sie könnte bald die Fassade bröckeln. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, Frau Scherbakowa.
Ich bedanke mich.
Herr Professor Wolfsohn, in Potsdam steht eine Skulptur, das Denkmal für den unbekannten Deserteur. Ist es gut, auf so eine Weise Deserteure zu ehren und auf diese Weise auf ihren Mut hinzuweisen?
Das kommt ganz auf die Perspektive an, einfach so pauschal hinzustellen und zu sagen, großartig, prima, macht das alle, das ist eindimensional. Und es kommt ganz darauf an, von wem und von welchem Regime, von welchem Militär man desertiert. Es gibt die Makroebene und die Mikroebene. Die Makroebene ist der allgemeine politische Rahmen, die Mikroebene ist das persönliche Umfeld. Und im persönlichen Umfeld hat jeder Deserteur auch Kameraden, andere Menschen, die er möglicherweise im Stich lässt und damit dem Tod überlässt. Das ist nicht besonders menschlich. Auf der anderen Seite, wenn er von einer Unrechtsarmee desertiert, ich nenne die hitlerische Wehrmacht oder jetzt die putinsche Streitkraft, dann ist das auf der Makroebene, auf der allgemeinen Ebene richtig. Dennoch bleibt das Problem, lässt man Kameraden im Stich und letztlich praktisch dann die anderen sterben.
Die Aufstellung dieses Denkmals hat eine interessante Geschichte. 1989 nämlich sollte diese Marmorskulptur des türkischen Künstlers Mehmet Aksoy in Bonn aufgestellt werden. Damals war das noch die Bundeshauptstadt. Doch dafür gab es damals keine politische Mehrheit in der Stadt. Fahnenflucht verherrlichen, so hieß es damals. Das war nicht im Sinne der Mehrheit des Bonner Stadtparlaments. Und 1990 wurde es dann in Potsdam aufgestellt. Also auch im Nachkriegsdeutschland hatten Fahnenflüchtige, nicht einmal die Deserteure der Wehrmacht in Nazi-Deutschland, offenbar einen so unbeschränkt guten Ruf. Also Fahnenflüchtige, Drückeberger, das war so das Image. Ist von diesem noch immer etwas geblieben?
Ja, und das ist auch nicht unberechtigt, selbst das Desertieren von der Wehrmacht, also die einseitige Zustimmung zum Desertieren, ist eben auch eindimensional. Die einseitige Ablehnung ist ebenfalls eindimensional. Ich gebe Ihnen ein konkretes Beispiel. Mein Schwiegervater war als expressionistischer Maler bereits seit April 1933 mit einem Ausstellungsverbot durch die Nationalsozialisten belegt. Also er war das, was man später einen entarteten Künstler nannte in Deutschland. Wurde dann wie Millionen andere eingezogen für ein Regime kämpfend, das er zutiefst verabscheute. Und noch im April 1945, als er Heimaturlaub hatte und ein guter Freund ihm sagte, du bist verrückt, zu deiner Einheit zurückzukehren, sagte mein Schwiegervater, ich habe Kameraden und die kann ich nicht fallen lassen, im wahrsten Sinne des Wortes. Denn ohne meine Führung sind sie noch gefährdeter als andere. Also mit anderen Worten, wieder dieser Gegensatz zwischen Mikroebene und Makroebene. Und wenn wir uns die intellektuelle Mühe machen und auch die emotionale, dann müssen wir versuchen, die Mehrschichtigkeit dieses Problems zu sehen.
Aber für jeden Deserteur ist es ja schon keine leichte Entscheidung. Da ist es auch mehrdimensional, halt viele Seiten. Und so eine schwere Gewissensentscheidung ist ja auch ein hohes ethisches und demokratisches Gut, das man respektieren sollte, oder?
Wenn das der Fall ist, stimme ich Ihnen absolut zu. Aber es gibt dann die anderen, die sagen, also mein Leben ist wichtiger als das der anderen um mich herum. Und die können ja ruhig getötet werden. Hauptsache, ich bin gerettet.
Es werden jetzt in diesen Tagen, in diesen Wochen Diskussionen geführt, die wir uns vor einigen Monaten noch nicht haben träumen lassen. Da wird sogar von der Gefahr eines Dritten Weltkriegs gesprochen und diskutiert. Seit einigen Tagen wird ja auch der offene Brief von Emma-Begründerin Alice Schwarzer und einigen anderen Prominenten an Bundeskanzler Olaf Scholz heftig besprochen. Darin fordern sie, keine schweren Waffen an die Ukraine zu liefern, weil damit ein Dritter Weltkrieg riskiert werde. Haben Sie Verständnis für die Menschen, die sagen, wir wollen aus dieser Bewaffnungsspirale und der Kriegslogik ausscheren?
Verständnis ja, aber Verständnis hat auch mit Verstand etwas zu tun. Und wenn man seinen Verstand aktiviert und etwas von Sicherheitspolitik versteht, Stichwort Verstand, dann kann man dieser putinschen Begrifflichkeit von der Gefahr des Dritten Weltkrieges besser nicht auf den Leim gehen. Das ist Teil der psychologischen Kriegsführung. Frau Alice Schwarzer und die Unterzeichner sind alles ehrenwerte Herrschaften, aber die meisten jedenfalls verstehen nichts von dem Bereich der Sicherheitspolitik. Aber ich finde es emotional und in Bezug auf die Psychologie absolut nachvollziehbar, selbstverständlich.
Es gibt ja nun auch einen christlichen Pazifismus. Was bedeutet Pazifismus in dieser Situation jetzt? Halten Sie das für naiv?
In diesem Falle ist Pazifismus zugleich Selbstaufgabe. Pazifismus wäre in Bezug auf die Ukraine die sofortige Aufgabe des Widerstandes. Das ist vielleicht in der jetzigen Situation für diejenigen, die noch leben, verständlich, aber morgen ist auch deren Überleben äußerst problematisch. Also insofern muss man eben auch den politischen Zusammenhang eines solchen absolut nachvollziehbaren, absolut ehrenwerten Gefühles berücksichtigen.
Im Bundestagsbeschluss vor ein paar Tagen heißt es unter anderem, russische Soldaten sollten ihre Waffen niederlegen und könnten in Deutschland Asyl erhalten. Mal abgesehen davon, dass das asylrechtlich nicht ganz so einfach ist, wie es auf dem Papier steht, ist es richtig und sollten ukrainische Deserteure, wie zum Beispiel Pro Asyl und andere NGOs fordern, auch Asyl in Deutschland erhalten?
Also mir ist von ukrainischen Deserteuren nichts bekannt, wohl aber von russischen Deserteuren. Und diesen sollte man durchaus politisches Asyl anbieten. Aber ich komme zurück auf das, was wir vorhin besprochen haben. Auch der Deserteur, der russische Deserteur, lässt Kameraden im Stich. Dass der russische Deserteur nicht bereit ist, für Putin und seine Entourage zu kämpfen. Absolut verständlich. Aber wie steht es auf der Mikroebene im persönlichen Bereich bezüglich seines Verhältnisses zu den Kameraden? Er rettet sich und bringt er damit seine Kameraden in tödliche Gefahr? Also das ist eine ganz zweischneidige Sache und Sie sehen einmal mehr und immer wieder, mit eindimensionalen Antworten und Ansichten kommen wir einfach nicht weiter.
Je mehr desertieren auf russischer Seite, desto schwerer wird es, diesen Angriffskrieg weiterzuführen.
Das ist logisch, theoretisch richtig, aber dann sterben noch mehr der Soldaten, die quasi alleine gelassen werden von ihren Kameraden. Also auch hier gibt es immer die Gegenposition und die Stärke des westlichen Denkens, nicht erst seit Hegel, besteht in der Dialektik. Das heißt, ich betrachte die These und betrachte die Antithese, die Gegenthese und überlege mir, was folgt aus beiden. Und wenn man für sich in Anspruch nimmt, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen, dann muss man wirklich mehrschichtig denken.
Haben Sie Verständnis für ukrainische junge Männer, die sagen, ich will nicht kämpfen?
Natürlich habe ich Verständnis, aber ich finde es verantwortungslos, denn das heißt doch im Klartext, ich kann und will nicht kämpfen aus durchaus ehrenwerten Gründen, aber die anderen dürfen es, und das heißt, die anderen dürfen sich abschlachten lassen, aber ich nicht, ich bin besser. Ich halte das für eine sehr problematische Entscheidung. Man kann nicht à la carte die Vorteile des Staates in Anspruch nehmen und die Nachteile eben nicht.
Nun ist seit 11 Jahren ja die Wehrpflicht in Deutschland ausgesetzt und Sie sind einer der ständigen Kritiker dieser Entscheidung. Warum eigentlich?
Es geht mir nicht nur um die allgemeine Wehrpflicht, die ja schon vor der Abschaffung nicht allgemein war, sondern mir geht es darum, und jetzt kommen wir wieder von einer anderen Perspektive auf dieses Thema, die Spannung zwischen Ich und Wir, zwischen Individuum und Gemeinschaft. Keine Gemeinschaft kann funktionieren, kein Staat kann funktionieren, wenn jeder nur an sich selbst denkt. Das kann einfach nicht klappen, und zwar letztlich auch für denjenigen, der nur an sich selbst denkt. Und das ist eine Entwicklung, die nicht gut ist und die bei uns überhand genommen hat. Und deswegen bin ich für eine allgemeine Wehrpflicht, wohlgemerkt für Männer und Frauen, und innerhalb dieser allgemeinen Wehrpflicht für einen Zeitraum, über den diskutiert werden kann, soll es eine Auswahl geben und dann auch die Möglichkeit für diejenigen, die möchten, zur Bundeswehr zu gehen, die kein uninteressanter Arbeitgeber oder kein uninteressanter Platz für eine solche Dienstpflicht wäre. Aber es gibt auch andere, mindestens ebenso interessante Dienstplätze.
Im Jahr 1967, Sie hatten damals sowohl die deutsche als auch die israelische Staatsbürgerschaft, gingen Sie freiwillig zum israelischen Militär. Warum?
Aus dem gleichen Grund. In meinem Falle als jüdischer Deutscher, der in Israel geboren wurde und die israelische Staatsbürgerschaft hatte, hätte ich natürlich den Staat Israel sein lassen können. In West-Berlin hätte ich auch nicht in die Bundeswehr damals gehen müssen, aber erst recht als Sohn und Enkel von Holocaust-Überlebenden war es doch klar, ist es im Grunde genommen bis heute, dass der Staat Israel die Lebensversicherung für jeden Juden überall in der Welt ist. Das heißt, ich habe hier durch die reine Existenz des jüdischen Staates als Individuum einen Vorteil durch das jüdische, in diesem Falle israelische Kollektiv. Und da kann ich nicht einfach sagen, lass die anderen diese Existenz sichern. Das geht nicht. Jedenfalls, ich kann es nicht und ich will es nicht, weil ich es für unehrenhaft halte. Erst recht angesichts der jüdischen und israelischen Geschichte.
Michael Wolfsohn, Historiker, Publizist, ehemaliger Professor an der Bundeswehrhochschule in München. Sein letztes Buch ist gerade im Herder Verlag erschienen. Titel: Eine andere jüdische Weltgeschichte. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch zum Thema Desertieren.
Ich danke Ihnen.
Die Welt schaut heute nach Moskau, wo der 9. Mai als Tag des Sieges über Nazi-Deutschland gefeiert wird. Die Militärparade wird überschattet von Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine. Der russische Präsident hat den Einmarsch in der Ukraine erneut als notwendigen Schritt verteidigt. Die Ukraine habe sich mit Waffen des Westens aufgerüstet und sei eine Bedrohung geworden. So sieht das Wladimir Putin. Und darüber spreche ich mit Jörg Barbarowski, Professor für die Geschichte Osteuropas an der Humboldt Universität. Jetzt ist er für uns am Telefon. Guten Tag, Herr Professor Barbarowski.
Guten Tag.
Herr Barbarowski, konnten Sie heute aus der Rede von Wladimir Putin irgendwie herauslesen, heraushören, was das Ziel seines Krieges gegen die Ukraine ist?
Ja, man kann, glaube ich, sehr gut erkennen an dieser Rede, die er nicht zufällig am Tag des Sieges gehalten hat, nämlich jenes Tag, an jenem Tag, an dem die Sowjetbürger in der Vergangenheit des großen Krieges gedachten, dass er nun versucht, das ganze Geschehen umzudeuten. Er versucht jetzt, die Bevölkerung darauf einzustimmen, dass es sich um einen Krieg handelt, und zwar nicht um einen Krieg gegen die Ukraine, sondern um einen Krieg gegen die NATO und die USA. Die Ukraine wird jetzt verwandelt in ein Instrument der Aggression des Westens. Und im Bezug auf den großen Vaterländischen Krieg versucht er jetzt, den Bürgern, den russischen Bürgern mitzuteilen, dass Russland in einem Verteidigungskrieg gegen den westlichen Aggressor.
Was ist passiert, dass in Putins Welt die NATO der Aggressor ist?
In Putins Welt oder in Putins Kopf ist das alte Imperium, das alte Vielvölkerimperium noch präsent. Und Russland ist der Nachlassverwalter dieses Imperiums. Und Russland ist daraufhin damit auf ganz andere Weise verbunden als die anderen Republiken. Und deshalb, in seiner Logik, kann er nicht akzeptieren, dass in Anführungszeichen eine abtrünnige Provinz wie die Ukraine sich dem Westen annähert. Das ist im Grunde das Szenario, das in seinem Kopf entsteht, dass es sich bei der Ukraine um eine abtrünnige Provinz der alten Sowjetunion handelt und dass der Westen darauf hinarbeitet, Russland zu destabilisieren. Ob das nun den Tatsachen entspricht oder nicht, ist ja ganz egal. Entscheidend ist, dass er und seine Leute so denken. Und entscheidend ist auch, dass Millionen von Russen diese Ansicht teilen. Das ist ja das eigentlich Erschreckende und Erstaunliche, dass er damit auch Erfolg hat.
Haben Sie einen russischen Präsidenten in der Defensive oder in der Offensive erlebt?
Putin ist ganz klar in der Defensive. Sonst hätte er nicht verkünden müssen, dass Russland sich nun im Krieg gegen die NATO befindet. Das ist eine Verzweiflungstat. Er ist in der Defensive, er steht mit dem Rücken zur Wand. Und die einzige Möglichkeit, die er jetzt noch hat, die Bevölkerung hinter sich zu versammeln, ist der Hinweis darauf, dass Russland im Krieg faktisch gegen den gesamten Westen ist.
Bemerkenswert war ja auch, dass Wladimir Putin heute auch die Opfer des Krieges zumindest erwähnt hat. Das heißt, auch er kann die Verluste dieses Angriffskrieges eigentlich nicht mehr verheimlichen.
Eben, genau darauf kam es eben heute an, die Bevölkerung darauf einzustimmen, dass das keine begrenzte militärische Operation ist, sondern dass es sich um einen Krieg handelt, der lange dauern wird. Dieser Krieg ist natürlich, sofern er gegen die Ukraine geführt wird, gar nicht so populär in Russland. Und deshalb versucht er eben jetzt, daraus einen Krieg zu machen, der sich gegen den Westen richtet, um ihn zu rechtfertigen und zu legitimieren.
Was würden Sie sagen, was bleibt unterm Strich von diesem Tag heute und von dieser Rede des Wladimir Putin?
Was bleibt, ist einmal das Eingeständnis, dass er die Ukraine nicht besiegen kann. Sonst hätte er nicht auf den Westen verweisen müssen, gegen den er Krieg führt. Und es ist der hilflose Versuch, an die Vergangenheit zu appellieren, um die Bevölkerung hinter sich zu scharen. Das allerdings, glaube ich, wird ihm gelingen.
Das sagt Jörg Babarowski, Professor für die Geschichte Osteuropas an der Humboldt-Universität Berlin. Herr Babarowski, danke Ihnen sehr für das Gespräch und Ihre Einschätzung heute Mittag bei uns.
Herzlichen Dank. Schönen Tag.
Ihnen auch.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.